Familiengeheimnisse. Das fiktive Tagebuch des Heinrich Bebernis. Recherche, Text und Produktion Karin Scherf. Sprecher Clemens Kersten und Karin Scherf. Über das Leben des Heinrich Bebernis gibt es wenig Schriftliches. Gesichert ist ein von ihm verfasster Lebenslauf.
Ich, Heinrich Bebernis, geboren am 2. März 1894 zu Heiligenhafen in Holstein, habe daselbst nach vierjähriger Lehrzeit von 1909 bis 1913 meine Gesellenprüfung im Malerhandwerk abgelegt. Ging dann als Gehilfe nach Westfalen und der Schweiz, wo ich in Horgen am Zürichsee gearbeitet habe. 1914 war ich bis Kriegsausbruch in Lübeck, wurde dann eingezogen und war bis Kriegsende 1918 im Felde.
1919 geht Heinrich Bebernis nach Halle, um an der Kunstgewerbeschule Giebichenstein zu studieren. Seinen Unterhalt verdient er sich bis November 1922 als Maler bei dem hallischen Kunst- und Dekorationsmaler Niemeyer. Im Jahr 1920 heiratet er Margarete Probst. Am 29. Juli desselben Jahres wird sein Sohn Heinz geboren. Soweit die Fakten. Damit beginnt nun eine Fantasiereise in das fiktive Tagebuch des Heinrich Bebernis, das gespeist wird von Erinnerungen und Erzählungen, die in der Familie weitergegeben wurden.
Weimar, November 1923. Ach, was für ein Jahr. Meine liebe Margarete, die gute Seele, was habe ich ihr und unserem kleinen Sohn Heinz alles zugemutet? Zuerst der überstürzte Umzug von Halle nach Weimar, kaum dass meine Frau verstanden hatte, was mich hier so dringend hinzog. Woher sollte sie auch wissen, wie sehr mich dieses Bauhaus interessiert hat, mit all den berühmten Künstlern und ihren neuen Ideen? War ich schon nach Halle gegangen, um das neue Kunstgewerbe zu studieren, wie sehr wollte ich nun den nächsten Schritt wagen und mittun, in der berühmtesten modernen Schule für Kunst, Design und Architektur in Deutschland. Welch glücklicher Umstand war es da, dass Professor Erwin Haas, mein Lehrer an der Burg, bereits für Walter Gropius gearbeitet hatte und so einen Kontakt zum Bauhausbegründer herstellen konnte. Und dann musste alles so ungeheuer schnell gehen. Anfang November lud mich Gropius ans Bauhaus nach Weimar ein, 2 Wochen später war ich Werkstattleiter der Wandmalerei. Damals hatte ich noch keine Ahnung, warum dieses Tempo, wo doch mein Vorgänger Karl Schlemmer rein rechtlich noch seine Stelle am Bauhaus innehatte. Ich wusste nichts von der Intrige gegen Gropius, verstand erst, als ich in die großen dunklen Augen jener Schülerin schaute, um die sich die ganze Aufregung wohl gedreht haben soll. Doch das alles interessiert mich nicht. Habe ja meine Margarete und mein Söhnchen. Und mit denen habe ich dann in Weimar unsere Wohnung in der Lottenstraße 30 bezogen. Nicht gerade die erste Adresse. Dafür wohnt gleich nebenan so ein verarmter Abkömmling derer von Wangenheim. Moderne Leute, Schriftsteller, Schauspieler, alles Künstler eben. Das passt gut. Und nur 10 Minuten Fußweg entfernt wohnt mein Russe, Wassili Kandinsky. Mein Russe, so habe ich ihn insgeheim für mich genannt, obwohl er dank seiner baltischen Mutter fließend Deutsch spricht. Doch als wir uns das erste Mal trafen, war der berühmte Maler schon etwas furchteinflößend, wie er so dastand. Ein vornehmer Herr mit Monokel und sehr guten Manieren, stets im Anzug und immer etwas distanziert. Meine Frau behauptet ja, dass wir uns ähneln würden. Auch ich wäre oft schroff und distanziert. Doch was für ein Vergleich! Mein Russe kann Farben hören. Ständig komponiert er an neuen Formen, geometrischen Strukturen, basierend auf einer ausgeklügelten Farbenlehre, grübelt über Ideen zur Entwicklung des Bauhauses, will genau wie Gropius Handwerk, Kunstgewerbe, Architektur und Kunststile zu einem Gesamtkunstwerk vereinigen. Wie könnte ich mich damit vergleichen? Schüler bin ich bei diesem Formmeister. Lernen will ich. Und natürlich für ihn den Laden hier schmeißen, was nicht gerade wenig Arbeit bedeutet. Gleich im Februar dieses Jahres habe ich vor der Handwerkskammer hier in Weimar die Meisterprüfung mit einer Raumausmalung als Meisterstück abgelegt. Der Meister ist ja Bedingung, um am Bauhaus Schüler unterrichten zu dürfen. Doch wird dadurch die Leitung der Werkstatt nicht leichter. Undisziplinierte junge Leute, die lieber feiern, als sich um ihre zunftgerechte Lehrausbildung zu bemühen. Die Werkstatt selbst platzt aus allen Nähten. Es fehlt an allem. Dabei hatten wir in diesem Jahr Aufträge für Wandmalereien für die große Bauhausausstellung. Im Haus am Horn oder das Nebentreppenhaus und der Oberlichtsaal im Hauptgebäude des Bauhauses waren zu gestalten. Und das mit diesen winzigen Farbnäpfchen auf ganz normalen Malerpaletten. Habe deshalb eine große Palette für Wandmalerei entworfen und in der Metallwerkstatt gleich ein Modell davon fertigen lassen. Das können die ruhig mal für uns machen. Die Werkstätten sollen ja zusammenarbeiten. Vor allem für den Produktionsbetrieb. Wir in der Wandmalerei tun das mehr als reichlich. Für die Tischlerei müssen wir in den nächsten Wochen Spielzeug lackieren. 1000 Kreisel, 30 kleine und 15 große Schiffe, 40 Kugelspiele. Alles neben unseren herkömmlichen Malerarbeiten. Doch nur so können die Bauhäusler etwas dazu verdienen. Für den Schulbetrieb. Geld fehlt überall. Nicht zuletzt in der eigenen Brieftasche. Neben der Werkstattarbeit bleibt keine Zeit für private Aufträge zum Geldverdienen. Nach langen Kämpfen hat das Thüringer Ministerium für Volksbildung endlich eine Anhebung unserer Bezüge bewilligt. Doch das Geld ist jetzt in der Inflation kaum das Papier wert, auf das es gedruckt wird. Alles ist so unverschämt teuer geworden und ich kann Margarete kaum noch Wirtschaftsgeld geben. Für die Miete reicht es schon gar nicht. Und was tut da mein Russe? Er holt seine Brieftasche raus und reicht mir einen 10-Dollar-Schein. Richtiges Geld in einer stabilen Währung. Damit konnte ich dann unsere Miete bezahlen. Ein wenig unangenehm ist mir die unerwartete Hilfe schon. Doch was soll's? Wo er die Dollars her hat? Darüber spricht Kandinsky nicht. Soweit ich weiß, hat ihm sein Vater, ein reicher Teehändler, mindestens ein großes Mietshaus in Moskau vererbt. Das ist ja nun alles enteignet. Doch Kandinskys Malerei ist international gefragt. Einer seiner Freunde, Bauhausmeister Feininger, hat gute Kontakte in die USA. Ich hörte sie auch davon reden, dass sie gemeinsam mit Paul Klee eine Ausstellungsgemeinschaft in den USA gründen wollen. Nun, da hat mein Russe sicherlich schon einige Dollars machen können. Doch dass er die dann seinem Werkstattmeister gibt, ist nicht gerade selbstverständlich. Obwohl ja eine der Grundregeln des Bauhauses die Gleichstellung von Handwerkern und Künstlern ist. Doch bei vielen Meistern bleibt das ein Wunschtraum. Das eigene Ego ist oft zu groß, um die Leistungen des Werkstattmeisters wertzuschätzen. Nicht so bei meinem Russen. Da ist eine respektvolle Beziehung zwischen uns entstanden, basierend auf der gemeinsamen Arbeit. Ich mache seine Unterrichtsvorbereitungen, seine Farbschemata, entwickle seine Materialproben. Aber das eine Freundschaft zu nennen, wäre wohl vermessen. Wir besuchen einander. Kandinsky und seine Frau Nina sind gern bei uns zu Gast. Offenbar hat mein Russe einen Narren an dem kleinen Heinz gefressen. Wenn unser Sohn lachend auf den Knien des Meisters reitet, ist alles Schroffe und Distanzierte an Kandinsky verschwunden. Wahrscheinlich erinnert Heinz ihn an seinen eigenen kleinen Sohn, der vor 3 Jahren gestorben ist. Es ist schon ein gutes Arbeiten und Leben mit meinem Russen. Da kann ich mich nicht beklagen. Und so kann es eigentlich für immer weitergehen.
Doch es geht nicht so weiter. Mit dem Umzug nach Dessau endet im Frühjahr 1925 die Weimarer Zeit des staatlichen Bauhauses. Für die Werkmeister endet damit ausnahmslos auch die Tätigkeit für Walter Gropius und sein Lehrerkollektiv, da keiner von ihnen der Schule nach Dessau folgt. Ansichtskarten zeugen aber vom weiteren Kontakt zwischen Wassily Kandinsky und Heinrich Bebernis. Der ist inzwischen mit seiner Familie zurück nach Halle gegangen. Schwere Zeiten folgen. Die am Bauhaus vermittelte Kunst und Architektur entspricht nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen. Man spricht von Kulturbolschewismus. Bauhäusler gelten als Urheber entarteter Kunst und erhalten Ausstellungsverbot. Bereits im Juni 1933 tritt Heinrich Bebernis empört aus dem Reichsverband Bildender Künstler Deutschlands aus. Er gründet ein eigenes Kunstatelier, das sich später als Mosaikwerkstatt einen Namen macht. Zuerst in der Eidstraße, später dann in der Herzstraße in Halle.
März 1956. Der Kreis schließt sich. Nun bin ich wieder dort angekommen, wo alles begonnen hat. An der Burg. Als Professor für angewandte Malerei. Sie nennen es anders. habe soeben meine Ernennungsurkunde als Oberfachinstrukteur erhalten. Unterzeichnet von Professor Funkert, dem Direktor des Instituts für künstlerische Werkgestaltung Burggebichenstein-Halle. Solche Wortungetüme habe ich in den vergangenen 20 Jahren so viele erlebt. Umbenennungen, Neuorientierungen, Verbote, Gebote. Doch unterm Strich muss mich das nicht kümmern. Meine Arbeit und mein Können werden anerkannt. Endlich. Lang genug hat's gedauert. Jetzt, mit 62 Jahren, brause ich mit meiner nagelneuen roten Java zur Unterburg. Vorbei an meinen staunenden Studenten. Die respektieren mich. Freilich als Relikt aus uralten Zeiten. Für die derzeitigen Oberen ist Bauhaus antifaschistisch genug. Doch wir Bauhäusler werden misstrauisch beäugt. Ich musste extra noch einmal einen Kurs belegen zur Befähigung, Kunststudenten auszubilden. Der fand ausgerechnet in Weimar statt. Welche Ironie. Wo doch unter meiner Führung noch 1926, also ein Jahr nach Weggang des Bauhauses, 3 Bauhausschüler ihre Gesellenprüfung in Weimar abgelegt haben. Und in unserer Mosaikwerkstatt habe ich während der furchtbaren 1000 Jahre immerhin 5 Lehrlinge ausgebildet. Doch ich will nicht klagen, sind ja noch einigermaßen unbeschadet durch diese schlimmen Zeiten gekommen. Nach meinem freiwilligen Austritt aus dem Reichsverband Bildender Künstler gab es für mich natürlich keine öffentlichen Aufträge mehr oder irgendwelche Ausstellungsmöglichkeiten. Die Rahmenmalerei hat uns über Wasser gehalten und das Studium von Heinz an der Burg ermöglicht. Ölgemälde für Hersteller von Bilderrahmen. Alpenlandschaften und Stillleben gingen am besten. Doch in den Mosaiken lag der größere Gewinn. Vom Tablett bis zum Beistellschränkchen, wir bauten alles und belegten die Oberflächen dann mit Mosaiken. Unsere Kunst machten wir weiterhin. Ich probierte mich in verschiedenen Drucktechniken, machte kleine und größere Mosaikbilder, malte viel in dieser Zeit. Heinz war mir immer eine große Stütze in der Werkstatt wie in der Kunst. Es ist schön, einen Kollegen in der eigenen Familie zu haben. Mehr als einmal saß uns Heinz' schöne Ehefrau, Lilo, Modell. Wir haben sie beide porträtiert, jeder auf seine Weise. Ich habe sie in Öl gemalt. Heinz war inzwischen an der Burg umgelenkt worden von der Malerei zur Bildhauerklasse. Er hat eine fast lebensgroße Plastik von ihr gemacht. Ich finde seine Sachen ganz ordentlich. Er versteht sein Handwerk. Und das ist das Wichtigste. Wenn nur das mit seinen Augen nicht wäre. Immerhin, diese verdammte Krankheit hat meinen Sohn vor dem Krieg bewahrt. Doch jetzt ist es so schlimm geworden, dass er fast gar nichts mehr sieht. Macht deshalb derzeit keine Plastiken, sondern bearbeitet Sandsteine. Die kann er besser ertasten. Und er hofft auf einen Professor in Greifswald, der ihm eine neue Hornhaut transplantieren will. Hoffnung ist unser täglich Brot. Wie schon immer.